Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo. Gehirn auf Festplatten, Weltraumfantasien und Elitenherrschaft. Was hat die tech-futuristische Szene vor? Douglas Rushkoff, Tech-Vordenker, meint:
The Tech-Bro-Mindset, more than anything, it's saying, I can do evil shit today because the future that I'm imagining is so good. It will be worth it.
So also das Mindset der Tech-Milliardäre, heute Evil Shit machen für eine glorreiche Zukunft, Fragezeichen. Wir haben dieses Weltbild ergründet in unserem neuen Podcast Tech Brotopia. Finden Sie ab sofort in unserer Deutschlandfunk-App und die erste Folge hören Sie gleich bei uns im Programm. Wir haben einen neuen Podcast. Sie hören gleich die erste Folge von Tech Brotopia. Verhandelt kurz gesagt die Machenschaften der Tech-Milliardäre. Elon Musk beispielsweise möchte ja so viele Kinder wie möglich zeugen und seine Gene maximal verbreiten. Auch bekannt als Pronatalismus. Und dazu gibt es aktuell wieder auf seiner Plattform X viel zu lesen. Und ja, in Tech Brotopia geht es also um Ideologien, Verschwörungstheorien, Tech-Überhöhung und wie diese Bros den Rechtsschwenk der US-Politik vorantreiben. Mitgeschrieben, recherchiert und auch redaktionell verantwortlich ist mein Kollege Hartwig Fenz, jetzt bei mir im Studio. Hartwig, wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch mit dieser philosophischen Bewegung aus dem Silicon Valley und seinen Ideologien auseinanderzusetzen?
Ja, wir hatten ja eine bestimmte Situation, Anfang des Jahres war das, da hatte Elon Musk ja gerade die Präsidentschaftswahl gewonnen, zusammen mit Trump, so ungefähr hat sich das ja damals angefühlt.
Ja.
Und Trump hatte ja auch seine, beziehungsweise Musk seine Auftritte hier in Deutschland als AfD-Supporter, so war die Lage und da wollten wir oder mussten wir uns das mal so genauer angucken. Es gab ja auch die anderen Tech-Konzerne, die dann auf die Linie eingeschwenkt sind von Musk mit der rechten Agenda, haben ihre Diversitätsprogramme abgeschafft. Und das ganze Silicon Valley, das ja mal früher als staatsfern galt, als progressiv, die sind dann also Leute davon in die Regierungspolitik eingestiegen, massiv. Und Elon Musk mit seinem Department of Government Efficiency war ja nur das plakativste Beispiel dafür.
Und ich habe ja auch gerade schon Elon Musk und seinen Pronatalismus umrissen. Haben wir auch schon im Kompressor hier im Programm drüber gesprochen. Aber auf welche abstrusen Gedankenwelten seid ihr da noch gestoßen?
Ja, was den einen abstrus ist, ist den anderen natürlich visionär. Sie denken weit in die Zukunft, die Tech-Bros, wo die Wissenschaft noch ganz andere Dinge möglich macht als heute. Die Vorreiter von solchen futuristischen Bewegungen sehen da einen hohen Praxisfaktor. Da hätten wir zum Beispiel den Transhumanismus.
Also Transhumanismus wäre für mich, wenn wir sagen, you know what, lass uns jetzt Gene-Editing machen und uns Flügel wachsen.
Ja, Flügel wachsen möchte sich der deutsche Tech-Milliardär Christian Angermeier, der ist ein sehr enger Freund von Peter Thiel, dem dunklen antidemokratischen Investor und Demagogen, über den es ja auch einen Podcast gibt hier vom Deutschlandradio. Angermeier ist einer von vielen Leuten, die wir zu den Ideologien interviewt haben. Und das ist nicht nur eine Ideologie, das ist so ein Cluster verschiedener Strömungen, die aber ineinander greifen. Zum Beispiel ist Transhumanismus wichtig, um sich als Mensch geistig und körperlich, also mit Medizin, Gentechnik, Computerschnittstellen aufzurüsten, damit die Menschheit eben den Schritt machen kann und den Weltraum besiedeln. Woran ja Elon Musk und Jeff Bezos mit ihren Raumfahrtprogrammen ja munter arbeiten. Aber die Visionen, die gehen viel weiter. Billionen Menschen sollen das sein im ganzen Universum und das ganz im Ernst.
Da wird ein bisschen schwindelig, klingt nach Science Fiction, ist aber schon Realität. Gibt es denn weitere, ich nenne sie mal verstörende Visionen, auch auf der Erde?
Ja, und auch die sind wieder mit drastischen Ideologien verbunden. Es gibt da die sogenannten Freedom Cities zum Beispiel oder Privatstädte, in der die Bevölkerung keine Stimme hat, sondern nur einen Dienstleistungsvertrag mit einer Firma, die quasi den Staat bildet und ihnen Schutz bietet von Leben, Freiheit, Eigentum. Es gibt in Honduras auch real in der Wirklichkeit so eine Privatstadt. Andere sind bisher nur Projekte, aber es ist eben ein Zukunftsmodell. Jenseits der Demokratie und ein Modell auch für die weiteren Schritte.
We have to figure out how we're going to build a city on Mars. Greenland is the best sort of half step towards Mars.
Also Grönland ist der Halbschritt zum Mars, das sagt Dryden Brown, der Chef von Praxis, einer Firma, die für die Privatstädte bauen will, kann man bisher sagen. Es sind Konzepte, aber die treiben sie mit Macht voran. Das sollen Prototypen sein, eben auf Grönland, Prototypen für die Städte, die dann später mit den Visionen von Elon Musk und Co. im Weltraum gebaut werden sollen. Dryden Brown hat auch schon mit der Regierung von Grönland darüber verhandelt. Es ist parallel ja Donald Trump, der sich Grönland einverleiben will, der auch Privatstädte bauen will. Und für Praxis und diese ganze Bewegung ist das also der Jackpot mit dieser Regierung. Und so greift halt ein Konzept ins andere. Und allen ist aber gemeinsam, sie sind antidemokratisch, sie sind anti-egalitär. Mhm. Es gibt da eine technologische Avantgarde-Elite und es gibt den Rest. Also man sollte sehr aufpassen, was da in Zukunft noch kommt.
Dann danke ich dir erstmal für den Rundumschlag, den Einblick in die sechsteilige Serie. Herzlichen Dank, Hartwig Fenz, einer der Macher des Podcasts. Und ja, wie das Silicon Valley mit seinen Visionen von der Staatsabschaffung bis zur Weltraumkolonisierung sich verändert hat, das hören Sie jetzt, Folge 1 unseres Podcasts Tech Brotopia mit der roten Pille zur Macht.
Deutschlandfunk.
I have the honor to introduce the co-founder with me of the Department of Government Efficiency, Doge. Ladies and gentlemen, give it up for the greatest capitalist in the history of the United States of America, Elon Musk.
Massenentlassungen, die Demontage von Behörden und Ministerien, ein Rachefeldzug gegen politische Gegner. Donald Trump und Tesla-Chef Elon Musk, enge Verbündete mit einem Ziel, der radikale Umbau des Staates.
I'm not just MAGA, I'm dark, gothic MAGA.
Eine der ältesten und größten Demokratien der Welt ist plötzlich in Gefahr.
Anfang des Jahres 2025. Die ersten Wochen der neuen US-Regierung unter Donald Trump sind ein Spektakel der Disruption. Mit Hitlergruß und Kettensäge machen Elon Musk und das Silicon Valley Weltpolitik. Trump und Musk haben sich schnell überworfen. Aus Buddies sind Feinde geworden. Vorerst jedenfalls. Gewissheiten halten nicht lange in der Start-up-Kultur. Der Spirit der Tech-Oligarchie aber hat sich festgesetzt in Washington.
The tech bro mindset, more than anything, it's saying, I can do evil shit today because the future that I'm imagining is so good, it will be worth it.
6 Folgen lang beschäftigen wir uns mit dem, was die superreichen Tech-Unternehmer aus dem Silicon Valley antreibt. Welchen Ideologien hängen sie an? Woher kommen ihre Visionen für das Schicksal der Menschheit? Denn zum neuen technolibertären Machtblock gehört ein ideologisches Hinterland mit langer Geschichte. Wir verfolgen das Geflecht aus Vordenkern, technologiegetriebenem Unternehmertum und dunkler Philosophie.
Es ist in gewisser Weise eine Weltanschauung. Ich glaube, man kann es treffend als eine Art religiöse Weltanschauung beschreiben, die im Silicon Valley sehr einflussreich ist.
So eine technik-utopische Vision, in der potenziell auch der Mensch obsolet ist.
Our species will be disempowered, marginalized. Unsere Spezies, die Menschheit, wird entmachtet, an den Rand gedrängt und letztlich ausgelöscht.
And many people in Silicon Valley actually want this to happen.
Ich bin Banafsha Homasdi und das ist Tech Brotopia. Folge 1 mit der roten Pille zur Macht.
And to that end I have created the brand new Department of Government Efficiency. Doge.
Donald Trump und die Tech-Milliardäre.
Perhaps you've heard of it. Perhaps.
Which is headed by Elon Musk, who is in the gallery tonight.
Am Tag seiner Amtseinführung, im Januar 2025, versammeln sie sich in der VIP-Loge. Ein Bild für die Geschichtsbücher. Jeff Bezos, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg, Sam Altman und Elon Musk. Die Chefs von Amazon, Google, Facebook-Konzern Meta, dem ChatGPT-Konzern OpenAI, Tesla und dem Weltraumunternehmen SpaceX. Das Silicon Valley, dem politisch mächtigsten Mann der Welt, ganz nah. Wer hier der Macht huldigt und den Staat auffordert zu kooperieren, zu kapitulieren, das ist der kanadische Popstar Grimes, Ex-Partnerin von Elon Musk. Es geht um ein Glaubensbekenntnis, die Human Race, die menschliche Rasse auf ein neues Level zu heben. Gehirne, die auf Festplatten geladen werden. Eine künstliche Intelligenz, die regiert. Mächtige Computer, Unsterblichkeit und wortwörtlich die Aufforderung, sich der Technik zu unterwerfen.
Mark Zuckerberg said he's moving his, you know, content management team of Meta from San Francisco to Austin.
Mark Zuckerberg hat angekündigt, dass er das Content Management Team von Meta von San Francisco nach Austin verlagert.
There's no practical.
Es gibt keinen praktischen Grund dafür. Es ist ein Statement, ein Symbol.
It's like saying I'm moving my feminism department to Afghanistan.
Das ist, als ob er sagen würde, ich verlagere meine Feminismusabteilung nach Afghanistan.
Das ist der Medientheoretiker Douglas Rushkoff. Er gehört zu den Größten seiner Zunft. Rushkoff hat Begriffe geprägt, die Alltagssprache geworden sind. Viral zum Beispiel. Oder digital native.
You know, it's the sentence that matters, the public statement of I'm gonna be more of a bro now and less of a wimp.
Kein Weichei mehr sein. Schluss mit der Gehirnwäsche durch das woke linke Meinungskartell. So sehen das die neuen Machthaber.
One of the things that consistently comes up in my campaign is this concept of red pilling.
Das ist der heutige Vizepräsident J.D. Vance 2021 auf der National Conservatism Conference. Die rote Pille nehmen. Ein Motiv aus dem Film The Matrix. Und vor allem in rechten und verschwörungsideologischen Kreisen eine gebräuchliche Metapher für den Moment der Erkenntnis, wer wirklich an der Macht ist und die Strippen zieht. Maßgeblich für die Verbreitung der Red-Pilling-Metapher ist der neoreaktionäre Vordenker Curtis Yarvin, der dazu aufruft, das demokratische System abzuschaffen und durch eine Monarchie zu ersetzen. Yarvin ist einflussreich bei den Tech-Oligarchen. Peter Thiel und Mark Andreessen bezeichnen ihn als Freund. J.D. Vance sympathisiert mit ihm. Und Elon Musk hat sich, wie die New York Times berichtet, für sein Parteiprojekt von Curtis Yarvin beraten lassen. Oligarchen, Technofeudalismus, Technofaschismus, Endzeitfaschismus, das sind die Begriffe, die dafür durch die Zeitanalysen, Kommentare und Artikel wabern. Dann ist auch immer schnell die Rede von Neoreaktionären, dunkler Aufklärung. Akzelerationismus und Longtermismus und ähnliche sind Begriffe in unserer Berichterstattung, die versuchen, das Weltgeschehen zu erklären. Elon Musk oder Jeff Bezos zu sprechen, das ist so utopisch wie viele der Ideen hier. Aber wir haben Max Moore erreicht.
So it's very, very hard to reform anything.
Heute Reformen anzustoßen ist sehr, sehr schwierig. Und deshalb betone ich es immer wieder. Wir müssen in den Weltraum.
Max Moore ist einer der Vordenker des Transhumanismus, einer Bewegung, die dazu aufruft, den menschlichen Körper und Geist mit allen denkbaren und noch undenkbaren Mitteln zu verbessern, bis hin zur Schaffung einer neuen, höheren Spezies. Im Silicon Valley ist Moore eine Art Guru der totalen Technikbegeisterung. Seine Erwartungen stehen beispielhaft für die Visionen der Tech-Milliardäre.
Der Weltraum ist die einzige Chance, wirklich neu zu starten. So wie damals die Menschen aus Europa die neue Welt besiedelten, um neue Gesellschaften und neue Wirtschaftssysteme aufzubauen.
Die Erde ist für ihn verloren, alles von den Regierungen kontrolliert, sagt Moore.
Ich bin wirklich extrem froh, dass Jeff Bezos und Elon Musk so große Fortschritte machen in Richtung Weltraum. In den Weltraum zu kommen, ist nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen wichtig, die enormen Ressourcen in den Asteroiden, sondern auch zur Wiedergeburt des Pioniergeistes.
Es ist auch bemerkenswert in diesem Zusammenhang, dass es ja nicht nur die vollkommene Glorifizierung des Kapitalismus und seine Entfesselung ist zusammen mit der Entfesselung der Technologie, sondern dass es ja in jederlei Hinsicht ein zutiefst imperialistisches Denken ist.
Christopher Köhnen beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit techno-utopischen Visionen. Der Politikwissenschaftler arbeitet am Karlsruher Institut für Technologie. Er verfolgt die Szene im Silicon Valley genau. Die Attacken auf die Universitäten und die Wissenschaftsfreiheit, Demütigung von MigrantInnen, Verschwörungserzählung eines angeblichen White Genocide in Südafrika, die Atemlosigkeit der konkreten Maßnahmen der Trump-Regierung. Köhnen glaubt,
dass das eindeutig einer Strategie folgt. Im Kern steht das dahinter, das schwer auszusprechende Wort Akzelerationismus, also Beschleunigungsdenken. Und da wird dann auch ganz offen von diesen Denkern gesagt, das ist so, dass halt der ganze Rest der Gesellschaft systematisch überfordert wird mit dem Tempo, was wir vorlegen.
All of this will change starting today and it will change very quickly.
Es geht nicht nur darum, die menschliche Entwicklung in unglaublichen Geschwindigkeit voranzutreiben, immer unter den Vorstellungen, es geht um Technisierung, Rohstoffausbeutung und dann Aufbruch ins Weltall, sondern es geht auch darum, im politischen Handeln und dem gesellschaftlich-kulturellen Praxis so eine Art Shock-and-Awe-Strategie zu fahren. Also im Grunde genommen die langsamen, trägen, geschichtlich denkenden, in staatlichen Zusammenhängen denkenden Leute völlig zu überfordern mit dem eigenen Tempo.
Das klingt doch ziemlich stark nach Move fast and break things. Oder Moment.
The brand new Department of Government Efficiency. Doge. Perhaps you've heard of it. Perhaps.
Doge. Trumps und Musks Wunderwaffe zu Beginn der neuen Präsidentschaft, mit der sie im Eiltempo US-Behörden abwickelten, Beamte entließen und Gelder kürzten, mit brutalem Machtwillen und Verachtung demokratischer Gepflogenheiten.
Das Problem, was wir haben gerade, ist sicherlich auch, dass wir es kognitiv kaum mehr durchsteigen können, was da eigentlich gerade passiert alles. Und das ist, glaube ich, auch eine Kernaussage des Akzelerationismus, zu sagen, der technologische Fortschritt ist so schnell, dass wir sozusagen kognitiv das gar nicht mehr wirklich fassen können und dementsprechend bliebe uns sozusagen gar nichts anderes übrig mehr, als den technologischen Fortschritt zu umarmen, und das sei letztlich auch eine moralische Position.
Das ist die Philosophin Anna-Verena Nosthoff, Co-Direktorin des Critical Data Lab. Sie beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit den mal mehr, mal weniger expliziten Ideologien in der Tech- und Digitalsphäre.
Ich glaube, dass viele dieser Ideologien gerade ganz programmatisch dort umgesetzt werden. Also der Akzelerationismus ist natürlich nur ein Beispiel. Man kann das weiterhin für den Longtermism nachvollziehen. Natürlich auch die Art und Weise, wie Trump jetzt investiert in Weltraummissionen, in Firmen von Jeff Bezos oder Elon Musk, von Blue Origin bis SpaceX. Natürlich geht es darum, möglichst schnell die Kolonisierung des Weltraums voranzutreiben.
Über Akzelerationismus und Longtermismus sprechen wir später noch genauer. Anna-Verena Nosthoff verweist aber auch auf ganz konkrete Personen.
das gesamte Department of Government Efficiency von Elon Musk beispielsweise fußt auf einer Idee, die letztlich auf Yavin zurückgeht.
Yavin, Curtis Yavin, alias Mensch's Mordbug, Blogger, neoreaktionärer Influencer mit jeder Menge Anhängern im Silicon Valley.
Das Konzept des RAGE, so hat er das beschrieben, also es Retire All Government Employees.
Entlasst alle Regierungsangestellten. Er beschrieb schon 2011 in einem Vortrag ungefähr das Konzept von Doge heute.
Diese Verschlankung in Anführungszeichen des Staates und auch die Verschlankung des Staates über KI und technische Mittel. Und J.D. Vance etwa hat sich auch schon 2021 darauf bezogen in einem Interview, in einem Podcast. Gleichzeitig gibt es natürlich im Hintergrund auch diese personelle Förderung von Peter Thiel.
Anna-Verena Nosthoff hält Peter Thiel für eine Schlüsselfigur. Wenn man sich den Einfluss von neoreaktionärem Denken im Silicon Valley anschaut, stößt man früher oder später immer wieder auf ihn. Er hat J.D. Vance früh gefördert, ihn mit Donald Trump bekannt gemacht und auch Curtis Yavin hat er schon sehr, sehr früh unterstützt.
Yavin hat, glaube ich, einen Einfluss einerseits personell, indem man bestimmte Personen kennt, auch der Trump-Administration, indem er aber auch einen großen Einfluss hat auf die Staffer von Trump, also eher Personen, die sozusagen im Hintergrund agieren, die aber seinen Substack-Newsletter viel lesen.
J.D. Vance, Peter Thiel, Curtis Yavin, Akzelerationismus, Longtermismus, Transhumanismus. Viele Namen und Begriffe. Das, was wir hier beschreiben, ist ein Geflecht aus persönlichen Netzwerken und Ideen. Die Spuren führen von obskuren Chatrooms bis ganz nach oben in die Staatsspitze, zum Vizepräsidenten J.D. Vance zum Beispiel, den viele als den Denker und Lenker der autoritären Wende in der US-Politik sehen.
I'm very close friends with Peter Thiel. I think Peter Thiel is one of the most important sources of non-conventional truth in our society.
Mit Peter Thiel, dem Tech-Milliardär und mächtigen Netzwerker der amerikanischen Rechten, hat er seit Jahren eine enge Verbindung. Thiel und sein Tech-Investoren-Umfeld waren es, die ihn in die große Politik gebracht haben. Im März 2025 sprach J.D. Vance auf einer wichtigen Silicon Valley-Investorenkonferenz, dem American Dynamism Summit.
It's time to align the interests of our technology firms with the interests of the United States of America writ large.
J.D. Vance will, wohlwollend übersetzt, die Interessen des US-amerikanischen Staates mit den Technologiefirmen abstimmen. Wörtlich könnte man aber sagen, auf Linie bringen. Das klingt schon wieder etwas nach. Und bei seiner Rede vor all diesen Tech-Unternehmern und Investoren machte J.D. Vance nicht nur Zusagen über Steuer- und Energiekostensenkung.
You're making interesting new things here in America? Great. Then we're going to cut your taxes, we're going to slash regulations, we're going to reduce the cost of energy so that you can build, build, build.
Sondern ging auch direkt auf die Tech-Ideologien ein.
I was very moved by Marx's manifesto from a few years ago about America, we are a nation of builders.
Marx's Manifest, das Vance so bewegt hat, stammt aus der Feder von Mark Andreessen. Der ist ein Manifesteschreiber vor dem Herrn. Gefühlt erscheint alle halbe Jahre eins. Das für die rechte Tech-Wende Entscheidende aber ist das techno-optimistische Manifest. Einfache Powersätze.
Wir glauben, dass künstliche Intelligenz unsere Alchemie ist, unser Stein der Weisen. Wir bringen wortwörtlich Sand zum Denken.
Oder auch:
Wir glauben, es gibt kein materielles Problem, das nicht durch mehr Technologie gelöst werden kann.
Immer dabei der unerschütterliche Glaube an freie Märkte, an einen entfesselten Kapitalismus und die totale Glorifizierung von Technologie. Fast ein bisschen religiös. Eine Zwischenüberschrift etwa lautet Becoming Technological Superman.
Wenn man sich etwa dieses Manifesto von Mark Andreessen anschaut, also dieses Techno-Optimist Manifesto, das ist auch nicht wirklich konsistent argumentiert. Also das ist eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Sätzen. Jeder Satz beinhaltet das Wort Growth. Das kann man sozusagen eigentlich gar nicht ernst nehmen als eine klassische Ideologie. Das stimmt auf jeden Fall. Diese versprengten Aussagen haben aber eine hohe ideologische Strahlkraft. Das würde ich sagen.
Das gilt umso mehr, wenn man sich den Autor anschaut. Mark Andreessen, Silicon Valley-Pionier der ersten Stunde. Er entwickelte den ersten massentauglichen Internetbrowser, den Netscape Navigator.
Go online at work or while working at home. Next time you're on the internet, go to the new Netscape.com. The new Netscape. Power and ease of use. It's free at Netscape.com.
Mark Andreessen ist mit Netscape reich geworden. Also wirklich superreich. Heute führt er eine der wichtigsten Risikokapitalfirmen der Branche. Und neben Peter Thiel ist er einer der Netzwerker im Silicon Valley. Vor allem auch in die Politik hinein. We appreciate power. We appreciate power. Andreessen etabliert sich seit einigen Jahren als politischer Intellektueller im Dienste der Nation, verbreitet seine Botschaften über Newsletter, sehr viele Podcast-Auftritte und natürlich seine Manifeste. Am allereinflussreichsten aber sind wahrscheinlich Gruppenchats. Gruppenchats in Messenger-Diensten wie WhatsApp und Signal. Ein Mitarbeiter seiner Investmentfirma setzte seit der Corona-Pandemie Dutzende Gruppenchats auf. Wichtigste Funktion, so Andreessen, die Nachrichten werden nach 30 Sekunden automatisch gelöscht. Die Tech-Milliardäre fühlen sich sicher vor Leaks. Hier wurden Ideen hin und her geschickt und massenweise Memes, wie Andreessen im Podcast eines ehemaligen Mitarbeiters und heutigen Geschäftspartners Eric Torenberg gerne erzählt. Die Chats werden in die Geschichte eingehen, sagt Andreessen. Sie hätten den Vibe-Shift, den Rechtsruck im Silicon Valley provoziert. Elon Musk, so beschreibt Tech-Milliardärskollege Andreessen, wurde hier vom Normie-Democrat zum Musk, der er heute ist. Ein Krieger gegen den Woke-Mind-Virus. Hier treffen sich Tech-Milliardäre mit rechten Influencern und den Politikern um Trump. Die Gruppenchats, die Amerika veränderten, titelte das Nachrichtenportal Semaphore, das Ende April 2025 das Netzwerk enthüllte.
The group chat phenomenon.
Und diese Gruppenchats, hier spricht Andreessen im Podcast von Lex Fridman darüber, sie zeigen noch einmal, was die Besonderheit an diesen Tech-Ideologien ist. Sie gehen kaum auf Bücher zurück. Sie bilden und verbreiten sich eher darüber, was halt im Silicon Valley unter Techies, Nerds und superreichen Investoren so Talk of the Town ist. Diese Ideologien entstehen und zirkulieren nicht unbedingt in Lesekreisen, sondern in Chats, Blogs, Newsletter, Memes.
I am become meme. Yeah, pretty much. Doge started out as a meme. Think about it.
And now it's real. Isn't that crazy?
These people, they don't have their noses in books, right? They have their noses in screens. They live in a world of code, primarily.
Bücher sind im Silicon Valley nicht so wichtig, sagt auch der kanadische Historiker Quinn Slobodian. Der Bildschirm ist das Leitmedium.
It's not a place that values actually ideas in the abstract sense. It's not a place that.
Das ist nicht der Ort, an dem Ideen im theoretischen Sinne wertgeschätzt werden. Peter Thiel gibt Leuten ziemlich viel Geld, wenn sie das Studium abbrechen.
Nothing is more of a badge of honor in Silicon Valley than having dropped out.
Es gibt im Silicon Valley keine größere Auszeichnung, als Uniabbrecher zu sein.
A matter of a few days.
Quinn Slobodian beschäftigt sich seit Jahren mit dem Cyberkapitalismus, zum Beispiel in seinem Buch Crack Up Capitalism oder in seinem bald erscheinenden Buch Maskism über Elon Musk.
The ideology, such as it is, in Silicon Valley is often coming more out of practice and less out of the absorption and sharing of text.
Das Ideologische entsteht im Silicon Valley mehr aus der Praxis als aus Texten. Elon Musk ist das perfekte Beispiel. Er liest nicht wirklich viel, und doch zeigen seine Handlungen sehr klar, dass er ganz bestimmten ideologischen Konzepten folgt.
Abstract principles around which a good society can be built.
Sie beschäftigen sich nicht abstrakt damit, wie eine gute Gesellschaft aussehen könnte. Sie entwerfen keine Gesellschaft. Sie gründen Startups. Sie gründen kleine, agile Unternehmen, die das Kollektiv stören. Es geht ums Überleben. Es geht darum, schnell den Konkurrenten auszuschalten und ein Monopol zu errichten.
Acting quickly to defeat competitors and to try to seize monopoly of a particular market sector. That's the hardwired ideology of Silicon Valley that follows a kind of Darwinian logic of adaptation and evolution.
Diese fest verdrahtete darwinistische Ideologie aus dem Silicon Valley wird auch durch die Mentalität der IT-Ingenieurselite geprägt. Einer der größten Influencer des Akzelerationismus ist Guillaume Verdon. Den lernen wir in einer späteren Folge noch genauer kennen. Die New York Times zitiert ihn mit einer eindeutigen Aussage. Ich dachte mir, lass uns eine Ideologie schaffen, wo die Ingenieure und Macher die Helden sind. Will man sich das denken, die ideologischen Überzeugungen dieser Tech- und Investorenwelt klarmachen, reicht es nicht, sich klassisch einfach ein paar wichtige Schlüsseltexte durchzulesen, findet Slobodian. Man muss anders vorgehen.
In Musk's case, how do video games
Im Fall von Elon Musk, wie verändern Computerspiele dein politisches Denken? Wie verändern soziale Medien und die ihnen eigenen Belohnungs- und Anreizsysteme deine Ansichten über Einflussnahme und Meinungsbildung?
Elon Musk, hat Slobodian festgestellt, spielt am liebsten sogenannte Dungeon Crawler, in denen sich der Held durch eine feindliche Unterwelt kämpfen und unter Zeitdruck Aufgaben lösen muss.
The central thing is to see that this is a political culture created through practice and created through an ethos of doing and making rather than, you know, thinking about, reflecting or even really discussing.
Eine politische Kultur, die in der Praxis, im Machen entsteht, nicht aus der Reflexion, aus dem Denken. Anna Verena Nosthoff.
Ich glaube, bei Elon Musk zum Beispiel, dass er diese Ideologien nicht von vorne bis hinten rezipiert, auch wenn er zum Beispiel zu William McAskill geschrieben hat, that's a close match for my own philosophy. Ich glaube allerdings, dass er extrem viele Inhalte rezipiert, mediiert über KIs, die ihm das vorher zusammengefasst haben. Und dahingehend sozusagen sich immer wieder Inspirationen holt, allerdings in sehr verkürzter Form. Und ich glaube natürlich auch, dass es sich um eine Reproduktion von spezifischen Diskursen handelt, die im Silicon Valley einfach en vogue sind.
Was so en vogue ist im Valley? Emil Torres hat uns das erzählt. Torres kaut Nikotinkaugummis.
This is actually a habit that I still have from back in the day, because I chew nicotine gum all the time. In fact, Peter Thiel, I do not agree with Peter Thiel on this at all, but he has said that he believes chewing nicotine gum can increase your IQ by 10 points. Right.
Eine Angewohnheit, die Torres nicht los wird. Peter Thiel hat mal behauptet, dass Nikotinkaugummis den IQ um 10% steigern. Torres war selbst mal Transhumanist, Teil der tech-futuristischen Szene. Inzwischen schreibt Torres viel über das Mindset des Silicon Valley. Zusammen mit der ehemaligen Google-Chef-KI-Ethikerin Timnit Gebru hat Torres sogar einen einflussreichen Begriff für die futuristischen Ideologien der Tech-Welt geprägt. Tescreal.
So, this term Tescreal, it represents a number of ideologies that themselves are really quite complicated. Namely, transhumanism, extropianism, singularitarianism, cosmism, rationalism, effective altruism and long-termism.
Tescreal. Zusammengesetzt aus den Anfangsbuchstaben ziemlich vieler Ismen. T wie Transhumanismus, E wie Extropianismus und so weiter. Longtermismus, ein paar wurden hier schon erwähnt.
The Tescreal Utopia that they want to create is just an extension of technocapitalism.
Die Tescreal-Utopien sind eigentlich nur eine Erweiterung des Technokapitalismus, des Cyberkapitalismus. Diese Zukunftsvisionen sind äußerst antidemokratisch. Es geht darum, wie sich diese sehr privilegierten Typen aus dem Silicon Valley oder der Oxford University die Zukunft ausmalen. Und ihre Privilegien, ihre soziale Stellung in der Gesellschaft spiegeln sich da sehr deutlich.
Das Mindset der Tech-Bros. Ohne die Diskussionskultur im Netz, im Digitalen kaum zu denken. Nicht jeder glaubt das Gleiche, verfolgt dieselben Ziele. Es ist ein wildes Gemisch aus allen möglichen Ideen und Vorstellungen. Über persönliche Kontakte, Chats und Netzwerke wird dieses Gemisch geteilt und weiterverbreitet. Der eine nimmt sich da etwas mehr Weltraumfantasien raus, der andere mehr Elitenherrschaft. Die grobe Richtung bleibt dieselbe. Ein Mix aus etwas Science-Fiction, sehr viel Überlegenheitsdenken, Technologieüberhöhung und knallharten ökonomischen Interessen. Die Vorstellung, für alles gäbe es eine technische Lösung, ein Update, ein Fix. Der Wunsch nach einem Kapitalismus auf Speed, angeführt von Big-Tech-Bossen. Dabei war das Versprechen doch eigentlich mal ein anderes. Dank des Internets, Blogs und sozialer Netzwerke sollte die Welt demokratisiert und besser gemacht werden. Heute ist von diesem Versprechen wenig übrig. Wann aber fing das an, dass das Silicon Valley so kippte? Das haben wir Douglas Rushkoff gefragt, der das Valley schon lange kennt. Seine Antwort:
It was in 1993, when I recognized that things were in trouble.
1993, sagt der Tech-Vordenker Douglas Rushkoff. Seitdem ist ihm das Silicon Valley nicht mehr ganz geheuer. Was 1993 passiert ist, darüber sprechen wir in der nächsten Ausgabe von Tech Brotopia. Eine Podcast-Serie in 6 Folgen. Host bin ich, Anavsha Hormasdi. Idee und Konzept: Philipp Schnee und Hartwig Fenz. Recherche und Skript: Jaya Mirani, Jenny Gensmer, Philipp Schnee und Hartwig Fenz. Zusätzliche Recherche: Marie Zinkan. Redaktion: Kais Harabi und Hartwig Fenz. Regie: Philipp Brühl. Ton- und Sounddesign: Lukas Wilke. Faktencheck: Johanna Klenke, Katrin Krautwasser und Laura Mattasch. Projektleitung und Koordination: Lars Hendrik Beger und Christine Watti. Produktion: Deutschlandfunk, Juli 2025. Alle Folgen von Techbrotopia hört ihr in der Deutschlandfunk-App. Ah, und noch was. Wir haben viele Namen in diesem Podcast genannt. Einer davon ist Peter Thiel. Reich geworden mit PayPal und Facebook. Und, ihr wisst, ebenfalls einer der wichtigsten Unterstützer von Donald Trump. Auch über ihn gibt es einen Podcast. Fritz Espenlaub begibt sich auf die Spuren von Peter Thiel, sein Mindset und seine Bedeutung. All das im Deutschlandfunk-Podcast Die Peter-Thiel-Story. Findet ihr natürlich in der Deutschlandfunk-App.
Also ich fasse nochmal zusammen, alle 6 Folgen von Tech Brotopia finden Sie ab sofort in unserer Deutschlandfunk-App, überall dort, wo es Podcasts gibt. Oder Sie hören die 2. Folge morgen bei uns im Programm ab 14 Uhr. Wenn es einen Ort in Deutschland gibt, der bekannt ist für queere Szenen, in denen man sich frei entfalten kann, die für Akzeptanz und Toleranz stehen, dann ist es wohl Berlin. Aber trotz des Images sind queerfeindliche Übergriffe tägliche Realität. Ob in Worten oder auch als physische Gewalt. Und um auf diese Gewalt aufmerksam zu machen, ihr etwas entgegenzusetzen, haben Drag-KünstlerInnen gestern demonstriert. Mit einem Drag-Race, einem Rennen in Drag-Outfits mit mehr oder weniger hohen Schuhen. Auch als politisches Statement. Und Kulturjournalist Benedikt Westcott war bei der Drag Race dabei, jetzt bei mir im Studio. Lass uns nochmal grundsätzlich über die Ausgangslage sprechen. Wie steht es um die Sicherheit queerer Menschen in Berlin?
Ja, wie du schon angesprochen hast, es ist recht prekär. Das Antigewaltprojekt Maneo hat für 2024 738 Fälle von Anfeindungen gegen queere Menschen verzeichnet. Das ist eine Zunahme von 8% im Vergleich zum Vorjahr. 165 Vorfälle davon an öffentlichen Orten, also in der Öffentlichkeit und in Verkehrsmitteln. Und auch bei Übergriffen gegen queere Einrichtungen gab es eine Zunahme von 60%, auch gegen Gedenkorte. Organisatorin dieses Drag Race war Drag Queen Pansy und die formulierte die Situation gestern so.
Zurzeit in Berlin ist jetzt schwieriger geworden. Also wir alle fühlen das. Es gibt mehr Gewalt auf der Straße. Unsere Bars sind attackiert, unsere Clubs sind attackiert, wir sind attackiert. Jeden Tag wird es schwieriger und schwieriger und schwieriger.
Ja, und zuletzt gab es zum Beispiel eine Attacke auf das Mahnmal für die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus am U-Bahnhof Nollendorfplatz. Das wurde beschmiert, großflächig, und außerdem wurde vor der Bar Tipsy Bear die Regenbogenflagge mehrfach abgerissen und sogar angezündet. Viele Fälle werden auch gar nicht gemeldet, also es gibt eine große Dunkelziffer, da die Opfer zum Beispiel Diskriminierung bei den Strafverfolgungsbehörden auch befürchten oder auch skeptisch gegen denen gegenüber sind. Da passt auch ins Bild, dass die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik einfach queeren Menschen geraten hat, bestimmte Gegenden zu meiden, also dort vorsichtig zu sein, und gleichzeitig halt Unterstützungsstrukturen auch gekürzt werden. Gewaltpräventionsprojekte stehen zum Teil vor dem Aus in Berlin.
Ja, also die Situation ist heikel, um es vorsichtig auszudrücken. Ja. Gestern gab es also eine Versammlung, angemeldet als Drag Race, vor dem Rathaus Schöneberg. Wie wollte oder was wollte die Organisation damit zum Ausdruck bringen? Welches Zeichen wollten sie setzen?
Also es geht natürlich um Aufmerksamkeit, um Sichtbarmachung an diesem Ort, halt vor dem Rathaus Schöneberg auf dem John F. Kennedy Platz, aber eben auch um Protest und Solidarität. Frances und Kenny von der Bar Tipsy Bear waren da und haben eine Rede gehalten. Eigentlich ist das Drag Race eher ein Wettbewerb, also es ist gar nicht ein Rennen, wie man das so im wortwörtlichen Sinne denken würde. Den Begriff kennt man vielleicht aus der US-amerikanischen Show RuPaul's Drag Race, diesem Wettbewerb, aber hier ist er jetzt wortwörtlich gemeint als Rennen, auch das Wegrennen in Sicherheit bringen wurde das hier genannt, also das Pansy hier anleitet, wie man wegrennt, auch in hohen Schuhen. Und Drag Queen und Organisatorin Pansy hat mir erzählt, wie die Idee begann.
Der erste war vor 8 Jahren, glaube ich. Wir hatten das auf der Warschauer Brücke gemacht. Und das war ganz komisch, ganz lustig. Also es gab so viele Leute dabei. Beiden Seiten von der Brücke waren total gefüllt. Das war der Wahnsinn. Und dann musste es in den letzten 5 Jahren jedes Jahr ein neues Ort finden.
Genau, und die aktuelle Station ist jetzt eben vor dem Rathaus Schöneberg auf dem John F. Kennedy Platz.
Und wie ist dieses tatsächliche Drag Run konzipiert? Also was steckt dahinter?
Grundsätzlich soll es einfach Spaß machen, das hat Pansy auch immer wieder betont, aber Drag und Laufen sei an sich schon ein politischer Akt, sagt sie. Sie nannte das eine erzieherische Sicherheitsleistung, also dieses Weglaufen zu üben. Sie hat eben das den Drag-KünstlerInnen so ein bisschen gezeigt, dieses Wegrennen und dabei gut auszusehen. In Drag, in High Heels, Plateauschuhen, es konnten auch flache Schuhe angezogen werden, aber die meisten hatten tatsächlich diese hohen Schuhe an. Und man muss sich das so vorstellen, auf diesem Platz standen dann in zwei Reihen entlang der Strecke 300 Leute ungefähr vor dem Rathaus, wo auch aktuell die Regenbogenflagge gehisst ist. Und zwischendrin gab es dann grüne Hörner, es gab eine Drag Queen, also Dreck, so in einem orangenen Mülleimer von der BSR, hohe blonde Perücken, bunte Cornrows und mittendrin eben Pansy als Organisatorin, die Instruktionen gibt. Und letztendlich hat dann Drag Queen Gisa Polk das Startzeichen gegeben, um das Rennen zu starten.
Are you ready to see these performers race for the life? Are you ready to find out if drag can really save lives? All right, racers, when my arm goes down, you run. 3, 2, 1, go!
Klingt aber auch ein bisschen so, als sei das Rennen dann ziemlich schnell vorbei gewesen. Wie ging es denn dann weiter?
Genau, das war eigentlich nur ein Aspekt des Ganzen. Es wurde noch die schnellste und die am besten angezogene Person gekürt und prämiert. Und dann gab es 5 Drag-Performances, zum Beispiel von Aqua Caliente, einer Drag-Queen, die hat zu Lady Gagas Hymne Born This Way performt. Und was auch neu war, das hat Pansy betont, dass die KünstlerInnen den freigestellt wurde, Reden zu halten, also um den politischen Charakter der Veranstaltung hervorzuheben. Da wurde berichtet von Übergriffen, von Gewalt, die PerformerInnen selbst erfahren haben, angespuckt worden zu sein, geschlagen worden zu sein, beleidigt worden zu sein. Und es ging aber eben auch um gegenseitige Bestärkung, um die Hoffnung auch auf Besserung, um den Appell darum, etwas zu verändern, damit die Sicherheit sich verbessert und einander Mut zuzusprechen.
Wird die Veranstaltung denn im Hinblick auf die zunehmende Bedrohungslage so politisch bleiben wie in diesem Jahr?
Ich denke ja. Also sie war immer schon politisch, denke ich, als Aktion in Drag aufzutreten, meinte auch Pansy immer wieder, ist an sich politisch. Aber auch diese Ansprachen hatten dieses Jahr noch einen neuen Charakter, so einen appellierenden Charakter. Ich finde die Mischung aus Ernst und Spaß hat auch gut gepasst und der Ort dafür hat auch gut gepasst. Pansy hat nochmal zum Schluss auch betont, diese Präsenz und die Solidarität, die wird mehr denn je jetzt gebraucht und die wird auch nicht mehr weggehen, leider.
Wir müssen auf der Straße bleiben, weil wir gehören dazu. Berlin ist eine queer Stadt. It doesn't fucking matter, egal was den anderen sagt. Berlin war vorher und ist jetzt und wird in der Zukunft noch ein queer Stadt. Wir gehören dazu, wir sind ein Teil davon. Wir sind Berlin und wir bleiben da.
Das ist nochmal ein empowerndes Schlusswort. Gestern fand in Berlin die Drag Race statt. Keineswegs nur als Show zu verstehen, sondern vor allem auch als politisches Statement. Und die Infos hatte Kulturjournalistin Benedikt Westcott. Herzlichen Dank für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.